SWR 2 Lesenswert Gespräch.
Herzlich willkommen zum Lesenswertgespräch mit dem Schauspieler und Schriftsteller Matthias Brandt hier in der Alten Feuerwache in Mannheim. Blackbird heißt der erste Roman von Matthias Brandt und den stellen wir Ihnen heute Abend vor. Mein Name ist Wiebke Poromka. Ich freue mich sehr, dass Sie heute Abend da sind. Guten Abend, Matthias Brandt.
Hallo, guten Abend. Ich freue mich auch.
Es gibt ja so Sätze, die man sagt am Beginn eines solchen Abends, die sind oft eher so als freundliches Kompliment gemeint, obwohl sie nicht so wirklichkeitsgesättigt sind, wie sie sein könnten. So ein Satz ist meistens, Matthias Brandt ist jemand, den ich Ihnen wohl gar nicht vorstellen muss. Und heute stimmt das tatsächlich so ein bisschen, soweit so ein Satz überhaupt stimmen kann, weil Sie natürlich Matthias Brandt kennen aus seinen Rollen im Fernsehen, im Kino vielleicht. Haben Sie auch sein literarisches Debüt gelesen? 2016 ist das erschienen, Raumpatrouille, ein Band mit Erzählungen. Geschichten haben Sie das damals genannt. Warum eigentlich Geschichten und nicht Erzählungen?
Das hatte vielleicht damit zu tun, dass es ja sehr wesentlich um kindliche Wahrnehmung geht da drin. Und da fand ich Geschichten passender als Erzählungen.
Jetzt ein Roman, Blackbird. Und das ist ein Roman, der über Trauer erzählt, über Verlust, über diese seltsame Gleichzeitigkeit vom Existenziellen und Banalen, also über dieses total merkwürdige Ding, was sich Leben nennt. Es geht um Einsamkeit, es geht um das Nicht-Sprechen-Können, es geht auch um das Erwachsenwerden. Und erstaunlicherweise ist das ein Roman, der bei alledem auch furchtbar komisch ist. Ich würde Ihnen dennoch gern zu Beginn eine ganz grundsätzliche Frage stellen. Sind Sie eigentlich abergläubisch?
Ja, sehr. Warum?
Uns verbindet ja diese Zuneigung zu einem Verein aus dem Norden, nämlich Werder Bremen. Und es gibt in diesem Roman zwei Figuren, die kommen nur so am Rande vor, vielleicht sprechen wir gar nicht so sehr über sie. Die eine heißt Martin Votava und die andere heißt Jan Borowka. Und das sind die beiden Spieler, die von Mitte der 80er Jahre bis Mitte der 90er Jahre bei Werder Bremen gespielt haben. Das war die goldene Zeit von Werder Bremen. Ich habe mir das mal aufgeschrieben. 2-mal deutscher Meister, 4-mal Vizemeister, 2-mal deutscher Pokalsieger, 1-mal Europapokalsieger, 2-mal Halbfinale des Europapokals. Und Sie wissen, wie es in dieser Saison aussieht. Dieser Roman ist im August 2019 erschienen.
Und seitdem?
Ne, ich frage.
Wollen Sie sagen?
Ich frage einfach. Nehmen Sie die Verantwortung auf sich?
Nein. Nee, aber ich verstehe den Gedanken natürlich.
Ja.
Ja, weil jeder abergläubische Mensch, und Fußballer sind ja noch viel abergläubischer als Schauspieler aber auch. Und insofern, ich kann das verstehen, ich lehne die Verantwortung aber ab.
Könnte man über die zweite Auflage reden?
Das
die nächste Auflage, meine ich, die
das
zweite.
Das zu ändern, ist ja zu spät.
Na gut. Was Sie ein bisschen entlastet, ist, dass der Roman ja Ende der 70er Jahre spielt. Man kann es relativ genau datieren, unter anderem durch einen Kinofilm, der darin vorkommt. In einer also fernen, untergegangenen Welt der alten BRD. Warum haben Sie diesen Roman in diese Zeit versetzt?
Ich finde, wenn man sich heutzutage überlegt, wann man erzählt, gibt es eine grundsätzliche Entscheidung, nämlich die als allererstes zu treffen ist, nämlich Handys oder nicht. Weil das komplett alles verändert hat. Es gibt in dieser Geschichte hier x Situationen, die mit Handys, geschweige denn mit Smartphones, so nicht auftreten würden. Und ich fand das aber interessanter, weil ich das gut finde, wenn es so gewisse Leerflächen gibt, wo Figuren alleine sind, wo Figuren suchen müssen, andere Menschen auch mal suchen müssen, was heutzutage ganz anders sich abspielt. Das hätte auch 10 Jahre später spielen können, aber das ist eine Zeit, die mir natürlich nahe ist und die ich mag. Ich habe das Gefühl, immer wenn ich mich mit den 70er Jahren beschäftige, dass das eine Zeit war und vielleicht rührt daher eine gewisse Hingezogenheit von mir auch, in der es doch ein anderes Empfinden für Zukunft gab und den Glauben an eine erstrebenswerte Zukunft. Und ich habe heute ein bisschen das Gefühl, dass wir sehr, sehr oft eher nur noch mit der Organisation dessen beschäftigt sind, wie es denn zu Ende geht. Und das ist ein Lebensgefühl, was mir nicht so behagt, muss ich sagen. Wahrscheinlich rührt daher eine gewisse Sehnsucht nach dieser Zeit.
Ist ja auch eine Zeit, die der Protagonist des Romans, Morten heißt der, Motte wird er genannt, der ist 15, wird dann 16, die sich relativ mit ihren Lebensdaten deckt. Ist das sozusagen auch Schreiben als so eine Art Selbstvergewisserung, jedenfalls insofern, als sie über eine Zeit schreiben, die für sie auch konstitutiv gewesen ist und prägend?
Das ist bestimmt so. Wobei man das nicht so, oder ich zumindest, ich habe das gar nicht so hinterfragt. Weil ich finde, dass in jeder künstlerischen Arbeit eine heikle Angelegenheit, zu sehr in die Selbstanalyse zu gehen. Weil das oft auch den kreativen Impuls behindern kann, ist meine Erfahrung. Ja, also man artikuliert das ja dann besser in der Geschichte als in der Selbstbefragung.
Wenn Sie schon so ein wenig etwas über diesen Roman wissen, dann wissen Sie, dass es eigentlich um, ja, für mich und für viele andere oder vielleicht wahrscheinlich für alle Menschen um das Unerträglichste geht, was es gibt, nämlich um ein sterbendes Kind, einen Jugendlichen, einen Jungen, der so an der Grenze ist, vom Kind zum Jugendlichen. Haben Sie Angst gehabt, über so ein Thema zu schreiben, oder war es immer klar, genau dieses Unerträgliche, Unaushaltbare soll Thema dieses Romans sein?
Das war mir klar, ja, dass das das Zentrum der Geschichte bilden sollte. Trotzdem ist es ja dann so, dass das nicht von vornherein ausformuliert ist und man genau weiß, in welche Richtung das geht und was für Erscheinungsformen das zeigen wird. Das wusste ich nicht, aber diese Grundkonstellation dieser beiden 15-, 16-jährigen Freunde, von denen der eine stirbt, das war vorher klar, ja.
Wir hören jetzt gleich mal einen ersten Ausschnitt aus dem Roman, bevor wir weiter darüber sprechen. Wir werden drei heute hören, und zwar ganz besondere Ausschnitte, die nämlich eigentlich gar keine Ausschnitte sind, sondern im Grunde so eine Compilation, die Sie für diese Lesung gemacht haben. Können Sie das so ein bisschen erklären?
Ich habe mir das Schlusskapitel des Romans vorgenommen und damit mal so ein bisschen rumexperimentiert, ob ich da so Rückblenden einbauen kann. Also das ist jetzt eine Form, die Sie gleich hören werden, die es so im Roman gar nicht gibt, aber das ist ja eine luxuriöse Situation. Ist ja mein Text, ich kann ja damit machen, was ich will, dachte ich, ja. Ich habe das so ausprobiert und dachte, ach ja, hätte man auch so machen können. Das ist natürlich dann wieder der Nachteil daran, dass man sich im Nachhinein ärgert. Aber ja, schauen wir mal.
Müssen wir vorab etwas erklären? Ich glaube, eigentlich ist es selbsterklärend, es tauchen ein paar Figuren auf. Steffi, die Freundin von Morten, Walki, ein Freund, Jan Borowka. Und ich glaube, der Rest ergibt sich von selbst.
Okay. Ja? In den letzten Wochen war ich nicht zur Schule gegangen, sondern hatte in der Klapsmühle gesessen. Also die ersten zwei Wochen ständig, nachdem ich im Schwimmbad aus den Latschen gekippt war. Dann durfte ich wieder nach Hause und ging nur noch für die Termine mit der Gruppe und mit Dr. Siedler und dem Bastelscheiß hin, weil ich nicht mehr redete und so. Obwohl ich ehrlich gesagt gar nicht das Gefühl hatte, dass ich nicht redete. Ich meine, in mir drin redete ich ja. Und die, mit denen ich zu tun hatte, hatten sich dran gewöhnt, dass nichts rauskam. Meine Mutter hatte mal gesagt, das sei kindisch und unangemessen, weil ich jetzt bald 17 werden würde, aber ich kapierte nicht, was es damit zu tun haben sollte. Egal. Wenn es gar nicht anders ging, drückte ich denen eben einen Zettel in die Hand. Ich glaube, Steffi war manchmal traurig deswegen, aber ich konnte gerade nichts daran ändern. Steffi nannte mich, seit sie mich das erste Mal in der Klinik besucht hatte, nicht mehr Morten oder Motte, sondern den Klapsmüller. »Wie stehen die Aktien, Klapsmüller?«, rief sie über den Flur meiner Station. Die Klapsmühle, das sozialpädiatrische Zentrum, war auf demselben Gelände wie die Klinik, in der Bogi gewesen war. Wäre ich ein bisschen früher verrückt geworden, hätte ich ihn öfter besuchen können. Oder mich nicht dauernd davor drücken können, wie man es nimmt. Aber an dem Gedanken stimmte natürlich was nicht. Reihenfolgemäßig, meine ich. Bogi war mein bester Freund und hieß eigentlich Manfred Schnellstieg. Außer den Lehrern hatte das aber nie einer gesagt, manchmal vielleicht noch seine Eltern. Bogi hieß so, seit Udo Mönch uns vor ein paar Jahren in der großen Pause gefragt hätte, ob wir gestern Abend auch den Film mit Manfred Bogart gesehen hätten. Hä? Ja, den Film. Wie hieß der noch? Casablanca mit dem Manfred Bogart. Wir hatten uns krank gelacht. Und Udo Mönch, dieser Vollhorst, war stinksauer abgezogen. Wollt ihr mich verarschen? Was soll das denn für ein Name sein? Humphrey, hatte er im Weggehen gekräht. Seitdem war also Manfred Schnellstieg nur noch Bogi genannt worden. Noch einen Manfred gab es auf der Schule nämlich nicht. Da konnte er sich bei seinen Eltern bedanken für seinen tollen Vornamen. Also echt, Leute. Manfred. Wahnsinn. Es war doch vollkommen verrückt, dass er tatsächlich in diesem Ding drin sein sollte, das dort vorne stand. Also das, was von ihm übrig war. Seit wir uns hier in dem Raum, in dem die Trauerfeier stattfinden würde, hingesetzt hatten, starrte ich auf die Büchse. Sie erinnerte mich an die, in der bei uns zu Hause der Nescafé aufbewahrt wurde. Es wäre schön, dachte ich, wenn ich den Instant-Bogie in seiner Büchse einfach mit heißem Wasser aufgießen könnte und er dann wieder vor mir stünde, so wie früher. Draußen vor der Klinik war es, nachdem wir ihn zum ersten Mal im Krankenhaus besucht hatten, schon dämmerig gewesen. Walki, Jan und ich waren zu einer Wiese gegangen, die Bogie von oben, von der Station aus, hatte sehen können und hatten uns möglichst nah an die Laterne gestellt. Bogie im Neonlicht hat uns zugeschaut, mein Bogie, der vor ein paar Wochen erst den Amselfelder besorgt hatte. Blackbird-Fielder, hatte er gesagt, er hatte ja immer dieses Englisch-Ding. Bekömmlich, ohne Stiele und Stängel gekeltert. Dann hatten wir ein bisschen Blödsinn mit Ball hochhalten und zwei gegen einen und so gemacht und waren uns dabei irgendwie doof vorgekommen, hier vor den Kranken so einen Larry zu machen. Aber irgendwie war es auch ganz lustig und erleichternd gewesen, sich zu verausgaben. Bogie hatte am Fenster gestanden und sich nicht gerührt. Zum Abschied hatten wir ihm nochmal zugewunken und er hatte zurückgegrüßt. Wir waren zum Tor rausgegangen. Jan hatte einen Kappi dabei gehabt und wir hatten uns die süße Plörre aus dem Plastikbeutel geteilt. Ich hatte an der Kippe gezogen, die Jan sich gedreht hatte und musste so husten, dass ich fast in den Gulli gereiert hätte. Irgendwie hatten wir nicht gewusst, was wir zu dem Ganzen hier sagen sollten. Wie heißt die nochmal, die Krankheit, hatte Jan mich gefragt. Non-Hodgkin-Lymphom. Er hatte ein bisschen überlegt und dann gemeint, komischer Name. Man sagt ja auch nicht, was weiß ich, nicht Dackelhund, sondern Terrier. Wir hatten uns die Hand gegeben und ich war in die Vier gestiegen. Walki hatte sich zu Fuß auf den Weg in Richtung Neuberg gemacht, weil er seine Monatskarte vergessen hatte und schon zweimal beim Schwarzfahren erwischt worden war. Und Jan, der in die Nordstadt musste, hatte auf den 22er gewartet. Im Bus hatte ich darüber nachgedacht, seit wann Bogie und ich eigentlich befreundet waren. Wahrscheinlich seit dem Tag, als er zu Fasching durften wir in der Grundschule immer kostümiert zur Schule kommen, in einem roten Schlafanzug mit goldenem Querstreifen über der Brust vor mir auf dem Schulhof gestanden hatte, eine gelbe Wollmütze auf dem Kopf, an die grüne Spülschwämme genäht gewesen waren. Ich hatte ihn gefragt, was sein Kostüm darstellte, und er hatte geantwortet, ausgelaufene Batterie.
Zwischen der Diagnose dieser Krebserkrankung von Bogie und dessen Tod liegt etwa ein Dreivierteljahr. Wir haben jetzt gehört, dass der Morten, nachdem der Bogie gestorben ist, aufhört zu sprechen. Warum hört er auf zu sprechen?
Ja, das ist ja mal nicht so leicht zu beantworten, glaube ich. Er versucht das mal zu formulieren, dass er darin eben keinen Sinn mehr sieht. Es hat sicher ganz wesentlich damit zu tun, dass es für diese Empfindungen, denen er da ausgesetzt wird, einfach auch keine angemessenen Worte mehr gibt. Und warum soll man dann überhaupt noch welche benutzen? Ich glaube, das ist so das, was dahinter steckt, ja.
Das Interessante ist ja, dass der eigentlich schon vorher zwar viel redet, wie Jungs oder überhaupt, oder wir alle auch viel reden, viel plappert, aber immer so probiert, so eine Kurve zu machen, so eine Ausweichbewegung,
ja, genau.
über das eigentlich. Ist das sozusagen jetzt nur die konsequente Fortsetzung von dem, dass er
gemerkt hat? Das mag sein, ja. Ja, also beides aus dem gleichen Grund. Erstmal ganz viele Worte und dann überhaupt keine mehr. Und beides natürlich Arten, auf das Unsagbare zu reagieren. Ja.
Das hat was ganz Anrührendes, wenn man das liest, dass dieser Morten halt probieren will, über diese Trauer, die er hat, schon als die Krankheit ausbricht, zu erzählen, dass er auch immer probiert, diesen Freund zu besuchen und dem eigentlich auch eher ausweicht und wenn er ihn dann besucht, gar nicht weiß, was er mit ihm reden soll und dann auch eher irgendeinen Quatsch redet. Und ich habe mich gefragt, ob das eigentlich dieses große Handicap dieser Figur ist oder vielleicht eher so eine lebensrettende Maßnahme, oder eine lebensrettende Fähigkeit, die man beherrschen muss, um nicht total zu verzweifeln.
Das Ausweichen? Mhm. Ja, wobei ich ja in Frage stellen würde, dass sich das auf 15-Jährige beschränkt. Das ist ja ein Lebensthema. Das ist vielleicht hier besonders ausgeprägt, aber das ist ja tatsächlich auch schwer, für diese ganz existenziellen Dinge angemessene Worte zu finden. Oder das kennt doch irgendwie jeder, wenn man sich auf einmal mit sowas auseinanderzusetzen hat bei einem sehr nahestehenden Menschen, dann gibt es natürlich auch immer so eine Phase, ob man es dann wirklich tut oder nicht, aber wo man zumindest Gefahr läuft, diesen Menschen erstmal aus seinem Leben zu verdrängen, weil man überhaupt keine Möglichkeiten hat, damit umzugehen. Und das ist eben auch eine Phase, die der Morten hier durchläuft. Ja.
Wobei ich mich schon gefragt habe, ob es nicht auch, wir haben eben gerade schon gesagt, es spielt Ende der 70er Jahre, in dieser gesellschaftlichen Phase noch extremer war. Der hat ja zum Beispiel auch eigentlich Eltern, die nicht sprechen. Diese Ehe der Eltern von Morten, die bricht gerade auseinander. Man kommt in so ein, wenn man bei ihm zu Hause ist, in so ein Haus, wo schon die Umzugskartons stehen. Der Vater ist so auf dem Absprung. Der Junge erschreckt sich eher, wenn er zufällig den Vater im Wohnzimmer sieht. Oder umgekehrt, der Vater erschreckt sich eher mehr, wenn er seinen Sohn sieht und plötzlich merkt, ach Mist, jetzt muss ich mit dem reden und vielleicht auch noch rechtfertigen, warum ich mit einer neuen Frau zusammenziehe. Ist das auch so eine besonders heikle Generation, vielleicht auch noch vom Nachkrieg geprägt, die einfach das Reden nicht gelernt hat?
Ich vermute mal, dass das so ist, weil ja von den schweigenden Eltern, sagen wir mal, nee, das ist eigentlich falsch, das sind ja die schweigenden Väter, von denen wissen sehr viele meiner Generation zu berichten. Insofern kann ich mir das schon denken. Auf der anderen Seite, wenn ich das, und das tut man ja dann zwangsläufig, wenn man so eine Geschichte sich ausdenkt, wenn man sich dann in diese Zeit nochmal so reinbegibt, muss ich sagen, haben diese distanzierteren und etwas unzugänglicheren Eltern auch was für sich gehabt. Weil natürlich die eigene Persönlichkeitsfindung dadurch erleichtert wurde, muss ich mal sagen. Ja, dadurch, dass man sich klarer abgrenzen konnte, dass die Fläche auch geboten haben, dass man sich abgrenzen konnte. Das ist natürlich heute, es geht ja auch viel um Musik zum Beispiel, was ja auch so ein wichtiges Element ist, sich abzugrenzen und sich zu finden, Persönlichkeit zu definieren. Und wenn ich mir das angucke, dass die heute wahrscheinlich nach Hause kommen und irgendwie ihre Eltern da sitzen und Kendrick Lamar hören oder sowas, dann ist das natürlich viel, viel schwerer, ja, und ständig von ihnen wissen wollen, wie es ihnen geht und sozusagen ihren Kindern erzählen wollen, wie es ihnen jetzt gerade geht miteinander und so. Das hat bestimmt auch was für sich, aber verkompliziert bestimmte Sachen auch. Also insofern, ja, also man kann natürlich zu wenig reden, man kann aber auch zu viel reden. Und das macht es dem anderen auch nicht leichter unbedingt.
Ja, wobei ich ehrlich gesagt glaube, dass sie das jetzt schon so ein bisschen nostalgisieren. Weil das ist schon erschreckend, wenn man diesen Roman liest. Und natürlich ist es ein Roman, der aus der Sicht eines 15-, 16-Jährigen erzählt wird. Aber die Erwachsenen haben mich schon erschüttert, weil sie entweder so schweigend sind wie der Vater oder mir sympathisch die Mutter, die aber so eine typische unsichtbare Mutter ist, wie man sie, glaube ich, aus dieser Zeit kennt, die irgendwie anwesend ist, aber der Junge probiert immer nur an ihr vorbeizugehen und den Fragen auszuweichen. Und dann gibt es so ganz eigentlich katastrophische Lehrer, die entweder so sozialdemokratisch kumpelig sind oder sind noch so Alt-Nazis, die Kinder drillen. Ich fand schon erstaunlich, wie diese Kinder da überhaupt irgendwie zu einer Persönlichkeit finden sollen.
Um den Vorgang des Sich-Lösens und des Sich-Absetzens von den Eltern und es anders machen als die, kommt man ja weder bei der einen noch bei der anderen Variante herum. Es geht nicht ohne das. Das ist schon meine Überzeugung. Das hat ja wahrscheinlich auch damit zu tun, dass es einfach aus der Sicht eben dieses 15-Jährigen geschildert ist, dass die alle so bekloppt sind. Ja, das ist ja einfach die Wahrnehmung, die man hat in dem Alter. Die sind ja einfach doof. Oder?
Ich habe so ein bisschen Angst vor dieser These, weil das ja eher heißen müsste, dass man, aber das führt zu weit, das müsste ja eher heißen, dass man selbst sich bemühen müsste, schlechte Eltern zu sein, damit die Kinder besser geraten.
Aber ist ja auch schon wieder eine Einmischung. Das machen die schon selbst. Also die Punkte, wodurch man denen auf die Nerven geht, die suchen die sich schon. Da müssen wir uns nicht drum kümmern.
Das ist ein Roman, der in der Ich-Perspektive geschrieben ist. Und ich finde ja, dass in den allermeisten Romanen Ich-Perspektiven überhaupt nicht funktionieren. Weil das eigentlich total unlogisch ist, als Ich zu erzählen. Weil man sagt ja nicht, ich gehe jetzt gerade die Treppe runter und dann mache ich mir gleich einen Kaffee. Mhm. Man denkt ja, während man die Treppe runtergeht und sich einen Kaffee macht, was anderes. Mhm. In dem Fall funktioniert das für mich wahnsinnig gut, weil man das Gefühl hat, der Morten erzählt das jemandem direkt. Und ich fragte mich, als sie das geschrieben haben, sozusagen, ist das an jemanden adressiert? Schreiben Sie das jemandem erzählend, den Sie dann vor Augen haben? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Dass ich ein konkretes Gegenüber habe beim Schreiben?
Ja, vielleicht.
Nee, eigentlich nicht. Ich glaube, dass solche Entscheidungen bei mir auch anders ablaufen, weil das war hier eine ganz wesentliche Entscheidung. Was ist die Perspektive? Doch eine. Ich habe das auf verschiedene Arten ausprobiert. Und zwar dann ganz klar, dass das die richtige ist. Das Tolle ist ja aber, wenn man das dann macht und merkt, dass es richtig ist, dann muss man sich ja selber nicht noch erklären, weshalb das richtig ist. Sondern das ist eine künstlerische, ja, das ist im künstlerischen Prozess einfach eine, man spürt das dann. Und das muss man auch nicht weiter begründen, weshalb das so ist. Aber das ist dann ja eher, glaube ich, so, hat wahrscheinlich mit der Schauspielerei auch einfach zu tun, oder weil ich natürlich so dran gewöhnt bin, mich in Figuren hineinzubegeben. Das ist tatsächlich eher so, dass ich dann sein Adressat bin.
Mhm.
Ja?
Ja, verstehe.
Also, wenn ich das aufschreibe, erzählt der mir das. So ist es, glaube ich, richtig rum.
Das klingt überzeugend. Hm. Lesen Sie noch ein Stück?
Klar. Als erstes spielte ein Mädchen Gitarre, eine Cousine von Bogi, ungefähr so alt wie Annette, seine Schwester. Die saß natürlich mit ihren Eltern ganz vorne. Fast hätte ich sie nicht erkannt, weil sie sich die langen Haare abgeschnitten hatte. Bogis Familie war erst reingekommen, als alle anderen schon saßen. Ich hatte sie auch draußen nicht gesehen. Sie hatten sich wohl irgendwo in der Nähe versteckt, um sich das Beileidsgelaber nicht anhören zu müssen. Auf der Karte, die sie geschickt hatten, hatte jedenfalls gestanden, dass man sie nicht anquatschen sollte. Natürlich nicht so. Aber Idioten, die das dann trotzdem machten, gab es ja immer. Das erste Stück, das die Cousine spielte, war eins von diesen schwierigen Spanischen, die man nur in der Gitarrenschule lernte. Tierisch schwer zu greifen, man musste üben wie ein Blöder und es hörte sich dann trotzdem beschissen an. Weil das nämlich nur Genies spielen konnten. Das sagte den Schülern aber nie einer, wenn man denen ja weiter ein Schweinegeld für sinnlose Unterrichtsstunden aus der Tasche ziehen wollte. Deswegen wurde auch immer von allen so getan, als würde der Schrott fantastisch klingen. Der armen Cousine hier würde das spätestens heute Abend, wenn der ganze Beerdigungszauber vorbei war, auch erzählt werden. Dabei war es nicht zum Aushalten. Immerhin spielte sie danach noch Blackbird. Das war leichter und eins von Bogis Lieblingsstücken. Deshalb machte es mich jetzt auch ziemlich fertig. Aber das mit dem Singen hätte sie sich trotzdem sparen können. Ich hatte damals den Hörer abgenommen und nichts gesagt. Machte ich grundsätzlich nicht. Der Anrufer hatte ja schließlich unsere Nummer gewählt. Dann sollte der jetzt gefälligst mal erklären, wer er war und was er wollte. Schnellstieg. Was? Schnellstieg. Herr Schumacher, sind Sie's? Hatte der Anrufer gefragt. Nee, hier ist Morten. Ah, ja. Hallo, Morten. Du bist das. Hier ist der Günther. Was? Herr Schnellstieg, Günther Schnellstieg, der Vater von Manfred. Bogi. Ach so, ja, hallo. Ja, genau. Hallo, Motte. Es hatte ein bisschen gedauert, bis ich es kapiert hatte. Bei ihm aber auch. Bogis Vater war dran gewesen. Mit dem hatte ich noch nie telefoniert. Wenn ich Bogi angerufen hatte, war er entweder selbst dran gegangen, weil er schon auf meinen Anruf gewartet hatte, oder Annette, seine dämliche Schwester, oder seine Mutter, aber nie sein Vater. Während wir telefoniert hatten, hatte ich mir vorgestellt, wie Herr Schnellstieg jetzt bei sich zu Hause an dem alten Apparat in der Diele stand, wie er sich verdrehte auf seinen beigen Kordschlappen mit der zahnfleischfarbenen Sohle. Das mit der Zahnfleischfarbe konnte ich beweisen, weil Bogi und ich mal im Badezimmer der Schnellstiegs den Hausschuh von Bogis Vater zum Vergleich neben das Gebiss seiner toten Oma gehalten hatten, das da noch rumgelegen hatte. Mal hatte ich Bogis Vater jetzt ganz deutlich vor mir gesehen, dann wieder nur verschwommen, wie wenn man durch die Milchglasscheiben der beiden Schwingtüren guckte, die bei den Schnellstiegs den Windfang hinter der Haustür von der Diele trennten. Jedenfalls war es, wenn man in das Haus kam, erstmal so, als ob alle hinter der Scheibe Geister wären, gar keine echten Menschen, oder als ob sie im Nebel standen. Erst später, wenn man zu ihnen reingegangen war, bekamen sie eine klare Form und man konnte sie voneinander unterscheiden. Was wollte Bogis Vater eigentlich von mir? Gab's Ärger, weil er den Amselfelder gefunden hatte, den Bogi im Garten versteckt hatte? Jetzt am Wochenende war unsere Turnierfahrt, für die wir uns im Kaisers vor ein paar Tagen 2 Flaschen Rotwein geholt hatten. Einen Ausweis hatten die im Supermarkt nicht sehen wollen, obwohl die uns ja kannten und wussten, dass wir das Zeug noch nicht kaufen durften. Amselfelder, Jugowein, war der zweitbilligste gewesen. Der noch billigere war aber aus Brombeeren und Bogi hatte mal gehört, von dem bekäme man Dünnpfiff, deshalb hatten wir lieber die Finger davon gelassen. Besonders bekömmlich hatte auf der Amselfelder Flasche gestanden und ohne Stiele und Stängel gekeltert. Ich konnte mir, wenn ich ehrlich war, unter bekömmlich nichts vorstellen, irgendwas für alte Leute anscheinend. Überhaupt Wein aus Stängeln? Wahrscheinlich bedeutete bekömmlich auch einfach, dass man davon nicht gleich im Strahl kotzte, sondern erst später. Ist was mit der Turnierfahrt, hatte ich gefragt. Nein, pass mal auf, der Manfred, der Bogi musste leider ins Krankenhaus, der kann nicht mit. Wieso denn Krankenhaus? Der war doch gestern noch in der Schule gewesen, bis morgen hatten wir uns verabschiedet. Und heute war Samstag, wir sollten nachher zu dem Fußballturnier fahren, ich hatte kein Wort verstanden. Bist du noch da? Hat Herr Schnellstieg gefragt. Ja. Ja, die haben da beim Manfred was gefunden, was sie jetzt mal untersuchen müssen, weil wenn das... Deshalb ist er jetzt in der Klinik im St. Josef. Ah, St. Josef, hatte ich wiederholt, als ob ich mich mit Krankenhäusern auskennen würde. Hatte sich Bogis Vater geräuspert. Petra, kannst du mal kommen? Ich gebe dir mal Manfreds Mutter, ja? Hallo, Motte? Jetzt war Bogis Mutter dran. Ich hatte geschluchzt. Wahnsinn. Jetzt ging diese Flennerei wieder los. Das war mir in letzter Zeit dauernd passiert, ohne dass ich gewusst hatte, warum. Einfach so, ohne Stiele und Stängel gekeltert. Ja, pass auf, Motte, du musst wirklich nicht weinen. Der Manfred, der war doch gestern Nachmittag beim Arzt wegen der Impfung und da hat man was gefunden, wo sie jetzt im Krankenhaus mal nachgucken wollen, aber wahrscheinlich ist es gar nichts. Ich hatte den Rotz hochgezogen und nichts gesagt. Frau Schnellstieg auch nicht. Wir hatten eine Weile in unsere Telefonhörer geatmet. Bogis Opa hatte mal erzählt, die Nazis hätten gewollt, dass man statt Telefonhörer Fernsprechhantel sagte. Und dass der Telefonhörer sowieso gar nicht Telefonhörer hieße, sondern Handapparat, die hatten Probleme. Dann hatte Bogis Mutter plötzlich auch geweint, obwohl sie mir doch vor 5 Sekunden noch gesagt hatte, das müsse nicht sein. Ganz leise nur, aber ich hatte es trotzdem gemerkt. Wenn der andere nicht zeigen will, dass er heult, hört man das Schniefen erst recht. Was denn jetzt? Wir hatten geheult Und ich wusste noch nicht mal, weswegen genau. Die Ärzte sollten besser mal nachgucken, hatte sie gesagt. Aha. Irgendwann legte ich einfach auf.
Das war jetzt ganz interessant zu beobachten. Erinnern Sie sich noch an das Ende der ersten Passage, die Matthias Brandt gelesen hat? Da ging es um dieses grandiose Karnevalskostüm, um die ausgelaufene Batterie. Und das ist ja was sich durch das Buch zieht, dieser Humor. Da konnte man so ein bisschen befreit aus dieser Passage, aus diesem Schock hervorgehen. Durch so ein befreites Lachen ist der Humor, der ja auch in dieser Passage, auch in dem ganzen Roman immer wieder steckt, ist der so ein Hilfsmittel auch für die Leser oder auch vielleicht für Sie, wenn Sie über so eine Geschichte erzählen?
Ja, ist ja auf jeden Fall eine Überlebensstrategie. Aber man hat ja relativ wenig Einfluss darauf, ob man Humor hat oder nicht. Also das ist ja nichts, was man sich vornehmen kann. Ne? Und
eher schwierig, ja.
Naja, es gibt Versuche und die sind nicht ermutigend. Aber insofern will ich das gar nicht ausschließen, weil das ja für mich immer ein Element ist, egal was für eine Geschichte, weil es mit meiner, glaube ich, Weltwahrnehmung einfach zu tun hat. Aber das ist jetzt kein bewusst gewähltes Mittel, um irgendwas zu erleichtern oder so, ne, sondern das passiert dann eher automatisch oder dass ich denke, naja, das, oder es hat in gewisser Weise natürlich auch mit dem zu tun, worüber wir eben gesprochen haben, dass auch das natürlich eine Erscheinungsform dieser Ausweichbewegungen ist, die da stattfinden. Ja, aber das ist ja ohne, wie gesagt, ohne diese Ausweichbewegungen sind wir wahrscheinlich gar nicht überlebensfähig.
Man weiß es nicht genau, oder? Nee. Vielleicht ist es auch besser, wenn man nicht ausweicht. Ich musste ja noch viel an diese ausgelaufene Batterie denken. Vielleicht auch, weil ich, als ich mit dem Zug hierher kam, auch so ein paar Karnevalsumzüge tatsächlich gesehen habe. Fanden Sie das Kostüm auch so gut? Ich fand es total schlagend. Sind Sie auch mal als Kind als ausgelaufene Batterie gegangen? Hat das sozusagen, ist das, beruht das auf Recherche oder haben Sie sich das ausgedacht? Weil das könnte man patentieren lassen. Das ist schon ziemlich.
Das ist lustig gewesen, weil das Kostüm ausgelaufene Batterie habe ich geträumt, während ich geschrieben habe.
Ernsthaft?
Ja. Und da tauchte das irgendwann auf. Und dann war mir aber sofort klar, ja, da wurde offenbar zu mir gesprochen.
Ja? Sie haben mal über Ihre Figuren, die Sie im Film verkörpern, gesagt, in etwa, dass Sie immer sich überlegen oder danach schauen, was die größte Kränkung so einer Figur ist und darum herum diese Figur anlegen, weil natürlich jeder Mensch, wenn er eine schlimme Kränkung erfahren hat, probiert, diese Kränkung nicht nochmal zu erfahren. Ist das beim Schreiben ähnlich? Und was wäre von Morten die größte Kränkung? Scham?
Wahrscheinlich, ja. Irgendwann ist es ja ein Sammelsurium wahrscheinlich. Aber ja, in der Schauspielerei habe ich das irgendwann herausgefunden für mich, dass das für mich sehr ergiebig ist, mir zu überlegen, wenn ich, da muss, sind das ja von anderen erdachte Figuren, mit denen ich da konfrontiert werde, die ich mir dann aneignen muss und sich da zu überlegen, wo der größte Schmerzpunkt, der größte Kränkungspunkt ist und was ein Mensch alles unternimmt, damit ihm das nicht nochmal widerfährt. Daraus kann man relativ viel entwickeln. Habe ich jetzt hier nicht bewusst angewandt, aber natürlich überschneiden sich diese, das ist ja ein Erzählen mit anderen Mitteln, wenn man so will, für mich, diese Techniken, die ich da habe oder die Betrachtungsweisen. Also da gibt es bestimmt viele Parallelen. Ne, ich habe dann immer das Gefühl, die Tätigkeiten, ob ich jetzt eine Rolle spiele oder ob ich so eine Geschichte aufschreibe, sind eigentlich viel näher beieinander, als ich es jemals vermutet hätte. Es ist sehr, sehr ähnlich in dem sich reinbegeben. Aber es hat vielleicht, kommt das auch daher, dass ich mich der Schauspielerei immer sehr auch über die Sprache angenähert habe. Das ist ja nicht bei jedem so.
Sie haben vorhin schon einmal erwähnt, dass die Musik so eine große Rolle spielt. In dem Roman, ich habe leider überhaupt keine Ahnung von Musik. Der Motte aber schon, Morten, oder glaubt zumindest, dass er viel Ahnung von Musik hat. Welche Bedeutung hat diese Musik für ihn oder hat überhaupt Musik für ihn?
Naja, wir hatten es vorhin ja schon mal kurz davon, dass das ein Alter ist, in dem bei vielen Musik eine sehr, sehr große Rolle spielt zur Selbstvergewisserung, weil man durch die Musik, die man hört, sich von anderen absetzt, die andere Musik hören und schlechtere Musik natürlich als man selbst. So, und das ist eine ganz wichtige soziale Funktion, um so seinen Platz zu finden, glaube ich. Das andere ist natürlich, dass es, also zumindest war es bei mir jetzt so, dass Musik das Unmittelbarste ist, wo man einem Phänomen begegnet, was im Grunde das Tollste ist, was Kunst überhaupt erreichen kann, nämlich, dass man das Gefühl hat, dass jemand anders etwas sagt, etwas ausdrückt, was ich genauso in mir trage wie der, nur ich habe nicht die Worte dafür. Also es spricht jemand für mich, es drückt jemand etwas für mich aus. Das ist natürlich unglaublich, dass das überhaupt möglich ist. Ja, und insofern hat das auf vielen Ebenen, spielt es für hier in der Geschichte und für Morten eine große Rolle. Und zum Beispiel auch der Kontrast zu seinem besten Freund, der, sagen wir mal, nicht so geschmackssicher ist.
Aber das ist ja seine Setzung. Wie unterscheidet man denn überhaupt gute von schlechter Musik? Also meiner Tochter zum Beispiel, die 14 ist, kann ich dieses Buch leider niemals geben, weil die großer Queen-Fan ist. Und Queen wird sozusagen vollkommen in Bausch und Bogen. Das ist sozusagen die Katastrophe, als der Morten einmal eine Queen-Platte kauft.
Aus Versehen, ne? Ja. Also man ist doch da so dann total rigoros, ja, und muss das, glaube ich, auch sein, weil man das ja auch verteidigen muss, gegen Angriffe verteidigen muss. Ich war so überrascht bei der Wiederbegegnung damit, was für einen Platz das eingenommen hat und wie wichtig das tatsächlich auch ist, weil man ja ständig nach Dingen sucht, die eigene Einzigartigkeit betonen, weil man so vielen gleichmacherischen Situationen ausgesetzt ist in dem Alter. Ja? Also es ist sehr, sehr schwer, wirklich als Individuum wahrgenommen zu werden. Und dazu ist es ein sehr wichtiges Vehikel, glaube ich.
Es gibt, das haben Sie vielleicht sogar auch schon wahrgenommen, sogar eine Playlist zu diesem Roman mit der Musik, die Morten gern hört, auch übrigens mit der, die er nicht gern hört, die er einfach mal hören muss. Mhm. Haben Sie die beim Schreiben auch gehört?
Die ergab sich dann so, so mehr oder weniger. Aber ich höre beim Schreiben ganz gerne Musik, aber das dann nicht so sehr als Gefühlsverstärkung, sondern eher als Taktgeber, glaube ich. Also da geht es eher darum, um was für eine Temperatur geht es gerade. Am Ende stand die dann so, weil, also die ganzen Songs, die auf der Playlist sind, kommen in dem Buch tatsächlich auch vor und dann war die auch gar nicht so kurz.
Wir könnten einfach einen hören, oder?
Nur zu.
Sie dürfen sich jetzt einen wünschen, den Sie hören möchten, der vielleicht was...
Ach echt?
Ja.
Ich soll den aussuchen.
Ja. Sie müssen den auch sozusagen jetzt etwas länger anmoderieren, weil wir tatsächlich gedacht haben, wenn wir über Musik reden, hören wir sie auch. Und es liegt hier deswegen so ein Kabel. Also wir können jetzt nicht so tun, als wäre es ganz spontan. Und ich hole jetzt mein Handy aus der Tasche.
Ja.
Und Sie können jetzt überlegen.
Wenn
jetzt habe ich doch das Wasser umgeschossen. Mir wurde vorher gesagt, schmeißen Sie nicht das Wasser um.
Ist umgefallen. Ich glaube, ich möchte, wenn ich mich für einen Titel entscheiden soll, dann würde ich. Jetzt geht's los hier. Sonst noch jemand? Dann bitte jetzt. Jetzt ist der Moment, wo die Flaschen fliegen hier. Ich möchte von dieser Playlist bitte hören English Rose von The Jam. Das ist einer der ganz wichtigen Titel für Morten in dieser Geschichte. Thank you.
return to my English rose, for no bonds can ever tempt me from she. I sailed the seven seas, flown the whole blue sky, but I've returned with haste to where my love does lie. My English rose, for nothing can ever tempt me from she. I've searched the secret mists, I've climbed the highest peaks, and caught the wild wind home to hear a soft voice speak. No matter where I return to my English rose, for no bonds can ever keep me from she. I've been to ancient worlds, I've scoured the whole universe, caught the first train home to be at her side. No matter where I, return to my English rose, for no bonds can ever keep me from she.
Das ist auch schön, wenn die Musik noch mal Applaus kriegt.
Zu Recht.
Warum ist dieses Lied so wichtig für den Morten?
Die Band The Jam, das war ja dann schon eine Musik, die sich wiederum abhob von der vorigen Generation. Das heißt, man war nicht nur, wenn man zu der Zeit in dem Alter war, nicht nur terrorisiert von der Ignoranz der Eltern, sondern auch, also jemand wie ich zum Beispiel, der mit deutlich älteren Brüdern aufgewachsen ist, ich musste mir auch eine Musik suchen, die meine Brüder nicht hörten. Ja, also es war immer so irre wichtig, was zu finden, was Eigenes war. Und diese ganze, das war ja auch sozusagen Punk fing damals an und ist ja im Grunde die Musik meiner Generation. Ja, damit hatten die Vorigen schon wieder nichts mehr zu tun. Und außerdem ist es natürlich, das hier ist ein großer, nicht zuletzt ein großer Liebeskummer-Song. Und auch damit, das kommt jetzt hier in dem Ausschnitt, den ich jetzt heute hier vorstelle, hat das nicht so ein Gewicht, aber auch das ist ein großes Thema für ihn,
ja, ein im sehr Rahmen großes
der Geschichte.
Es ist sehr schade, das ist eine meiner Lieblingsszenen, aber vielleicht werden Sie dann einfach nochmal für sich selbst lesen müssen. Der Morten ist sehr verliebt in das schönste Mädchen vom Nachbargymnasium und schreibt ihr dann einen Brief und lädt sie ins Kino ein, nachdem sie sich endlich so ein bisschen angenähert haben. Und er fühlt sich eigentlich schon auf der sicheren Seite und dann kommt sie mit einem anderen Jungen und er versteht es erst gar nicht. Und es ist, ich erzähle es nicht zu Ende, aber es ist schon tragisch.
Es ist eigentlich ganz anders, aber naja, so ähnlich. Ja. Großes Missverständnis, ne? Das ist wirklich die Geschichte eines großen Missverständnisses.
Meinen
Wie die meisten
Sie?
Liebesgeschichten, ja. Ich weiß nicht, ob die berechnend ist. Die
ja,
ist, glaube ich, einfach, schon weiter.
Ich glaube, Sie gehen da immer noch auf den Leim, würde ich ehrlich gesagt. Macht nichts.
Ja. Mag sein.
Nicht so schlimm. Hm.
Nee, ist ja auch nicht zu ändern.
Das ist ja auch so ein Roman über so ganz viele Initiationsmomente. Das erste Besäufnis, was eigentlich mit dem Bogi gemacht werden soll, mit dem Amselfelder Wein, was dann tragischerweise nicht mehr mit Bogi zusammen stattfinden kann. Aber natürlich findet es dennoch statt, über das erste Verliebtsein, das erste totale Enttäuschtwerden, das erste Mal die Konfrontation mit so einem großen Unglück. Ist man danach erwachsen?
Glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Nee, das ist, also das ist ja, da könnte man sich ja eher auch noch mal lange drüber unterhalten, was das eigentlich heißt. Ich habe immer das Gefühl, das ist so eine sehr interessante Zeit des Übergangs, um die es hier geht. Und ich mag die Figuren auch gerne, weil mir das so gut gefällt, dass sie noch so halb in diesem Kindlichen drin sind, wo die Gefühlszustände immer so absolut sind und total. Das ist ja, also wenn es irgendeine Definition, vielleicht wäre das eine Definition von Erwachsenwerden, dass man sagt, man verliert eben das, dass man so radikal und total in den Emotionen immer drin ist in jedem Moment, und das schlägt dann immer wahnsinnig schnell um, und dann ist man in dem Gegenteil dieser Emotionen genauso total drin, und die sind aber immer so wahnsinnig mit sich identisch, und das verliert sich natürlich. Irgendwann legen sich so die Emotionen übereinander und neutralisieren sich gegenseitig, und es wird alles so wahnsinnig verwoben und undurchschaubar. Und die Phase, die hier beschrieben ist, ist genau dieser Übergang von einem zum anderen eigentlich. Ja, es ist mal so, und wie soll, das habe ich dann beim Schreiben auch wieder gedacht, wie soll ein Mensch, der unangekündigt da reingeworfen wird, das verstehen und sich darin zurechtfinden? Das ist doch, das geht doch gar nicht. Ja? Und in den meisten Fällen wird dann irgendeine Art von Orientierung über Schmerzen erkauft.
Sozusagen die große Schuld, die der Morten die ganze Zeit mit sich rumträgt, ist, dass er das Gefühl hat, dass er sich während der Krankheit nicht wirklich kümmert um deinen Freund, dass er nicht oft genug ins Krankenhaus geht. Ist das wirklich so, dass er nicht oft genug hingeht? Es gibt so ein paar Hinweise am Schluss des Romans, aus denen ich meinte herauszulesen, er ist doch viel häufiger hingegangen, als er die Kraft hatte, davon zu erzählen, dass er hingegangen ist.
Ja, wahrscheinlich ist das so. Aber es ist sein Empfinden. Und darum geht's ja. Nicht in der Situation nicht zu genügen. Darum geht's eigentlich eher. Es gibt ja da auch kein richtiges Maß. Also was ist genug? Ja, weiß man ja nicht. Aber er selber hat das Gefühl, dem nicht standgehalten zu haben oder nicht gerecht geworden zu sein. Und das ist ja auch nachvollziehbar. Also kennt man ja in allen möglichen Lebenssituationen und ist ja auch wiederum dann, weiß Gott, nicht darauf, auf 15-Jährige beschränkt, leider.
Nee, gar nicht. Das ist auch, finde ich, das Besondere an diesem Roman. Das ist auf der einen Seite eben über 15-, 16-Jährige erzählt und man das Gefühl hat, man kann sich noch so ein Stück davon abgrenzen oder hat vielleicht eine Draufsicht darauf oder ist etwas weiser. Und im Endeffekt merkt man, ja, eigentlich ist es eigentlich genauso, behalten wir uns immer noch genauso in so einer ähnlichen Unfähigkeit. Ja. Lesen Sie noch?
Ja, gerne. Soll ich?
Ja, ich glaube ja, oder?
Okay. Ja, was soll's? Bei unserem letzten Gespräch, bevor er in die Klinik gekommen war, hatten wir übers... Ja, okay, wir hatten übers Furzen geredet. Genauer gesagt, übers Fürze anzünden. Bogi kannte sich damit ziemlich gut aus, ernsthaft. Er hatte zum Beispiel gewusst, dass Methanfürze gut brannten, Kohlendioxidfürze, das waren die, wenn man zum Beispiel zu viel Cola getrunken hatte, aber nicht. Solche Sachen. Ja, wir hatten ja nicht gewusst, dass es für lange Zeit unser letztes richtiges Gespräch sein würde. Dann hätten wir uns natürlich ein anderes Thema ausgesucht. Den Satz des Pythagoras, Hypotenusen, Katheten, weiß der Geier, aber so. Bogi hatte jedenfalls gerade irgendwo gelesen, dass man seine Fürze auf keinen Fall anzünden sollte, weil es einen Rückstoß geben konnte und man dann explodierte oder so. Er hatte das schon das eine oder andere Mal gemacht, also anzünden, nicht explodieren und sich jetzt im Nachhinein erschreckt. Andererseits im Krankenhaus war er dann trotzdem gelandet, dachte ich. Blöder Gedanke, aber da kann man ja nichts gegen machen, wenn einem sowas durchs Hirn geistert. Ach, jedenfalls war das ein Hobby von Burgi gewesen, das hatte ich mir ja nicht ausgedacht. Er hatte nun mal gerne drüber geredet und es auch oft getan. Furzen jetzt, nicht reden. Also reden auch, aber eben nicht ganz so gern. Ja, okay, ist jetzt auch mal gut damit. Ich musste eine ganze Weile vor dem Grab von unser Tobias gestanden haben, denn als ich jetzt aufschaute, sahen mich Walki, Jan und Steffi aus ein paar Metern Entfernung an. Ich zuckte mit den Schultern. Komm, Klapsmüller, wir wollten auch noch das andere Lied und so, sagte Steffi. Wir hatten uns vorgenommen, uns noch mal alleine, ohne die ganzen anderen Leute von Bogi zu verabschieden, wenn der Zauber vorbei wäre. Auf dem Weg zurück zu Bogis Grab rastete Jan dann aus und fing an, wie wild gegen einen von den Kompostkäfigen, wo das alte Laub und die vergammelten Kränze und Blumensträuße drin waren, zu treten und rumzubrüllen, was für eine Scheiße das alles sei. Wir hatten ziemliche Mühe, ihn zu beruhigen, bevor er überall den stinkenden Kompost verteilte und womöglich noch jemand kam und uns rausschmiss. Das mit Jans Ausrastern war in letzter Zeit schlimmer geworden. Wenn er so weitermachte, würden wir demnächst zusammen in die bekloppten Bastelgruppe gehen können. So viel war klar. Dann saßen wir zu viert auf der Bank an Bogis Grab. Es war, als ob die Stille hier sich über uns legte. Eine Stille, die wir nicht kannten, weil es sie woanders nicht gab. Ich meine, was hatten wir denn auf einem Friedhof verloren? Walki baute einen Joint und wir reichten ihn uns vorsichtig weiter. Er wanderte auf unserer Bank einmal von links nach rechts und dann wieder zurück. Wir schauten alle vier auf das Erdloch, in dem Bogi in seiner Büchse lag. Steffi holte ihren Kassettenrekorder aus dem Jutebeutel und drückte auf Play und dann lief Year of the Cat von L. Stewart. Bogi, der alte Schwuli, nur Mädchenlieder, flüsterte Jan. Und lauter Tiere, sagte Steffi. Jetzt haltet doch mal die Klappe jetzt, zischte Walki. Wir konnten das Lied nicht zu Ende hören, weil Steffi morgens vergessen hatte, neue Batterien in den Rekorder zu tun. Immerhin hatte das Teil nicht vorhin in der Halle schlapp gemacht. Und eigentlich passte das ja auch ganz gut zu Bogis Karnevalskostüm damals, der ausgelaufenen Batterie. Dann packte Walki Jan am Arm und die beiden standen auf. Sie nickten erst Steffi und mir und dann noch dem Erdloch zu und machten sich auf den Weg. Steffi und ich waren allein. Sie schraubte zwei Unterberg auf, die klemmten wir zwischen die Zähne und legten den Kopf in den Nacken. Das Zeug brannte mir fast den Schlund weg. Und dann küssten wir uns. Ich staunte, wie gut das schmeckte. Nach Salz und Pfefferminz und Fusel und Rauch und Wärme und nach etwas, was ich nicht verstand. Küssen war, als ob ich eine Sprache zwar nicht konnte, mich aber von jetzt an nur noch in ihr unterhalten wollte. Schließlich hörten wir ein Brummen und als wir uns voneinander lösten, sahen wir den Friedhofsgärtner auf einem kleinen Bagger sitzen. Er schaute schnell weg und begann mit der kleinen Baggerschaufel die Erde von dem Hügel neben dem Grab auf Bogi in seiner Grube zu schütten. Jedes Mal, wenn er vor- oder zurücksetzte, stieß der Auspuff eine kleine blaue Wolke aus. Es dauerte 5 Minuten, vielleicht auch 10. Dann war das Loch zu und er stieg ab und planierte das Ganze noch mit dem Spaten, der hinten an dem Bagger festgebunden gewesen war. Die ganze Zeit über würdigte er uns keines Blickes und fuhr nun wieder weg. Kannst du mich mal in den Arm nehmen? Ich habe gerade Angst vorm schwarzen Mann, sagte Steffi. Irgendwie komisch, sowas ausgerechnet von einer Schornsteinfegerin zu hören. Okay, krächzte ich. Mein Kehlkopf stolperte über den Laut. den ersten, den er nach so vielen Wochen herausbrachte. Steffi sah mich lange an und schüttelte den Kopf. Da bist du ja wieder, Klaps Müller. Ich legte den Arm um sie. Ob es ein gutes oder schlechtes Zeichen war, dass sie weinte, wusste ich nicht. Ich war sehr traurig und hoffte gleichzeitig, dass ich Steffis Narben am Bauch heute noch zu sehen bekäme. Das war mir vor Bogi in seinem Erdloch ein bisschen peinlich, aber nicht wirklich. Der Tropfen an Steffis Kinn wurde immer größer. Und als er runterfiel, spiegelte sich in ihm die ganze Welt. Dankeschön.